Well, I'm Paul and I play the bass.
Er spielt nicht nur den Bass, damals wie heute. In der Popgeschichte spielt er eine ganz große Rolle. Früher war Paul-Bashing angesagt. In den 70ern ließen die Großkritiker kaum ein gutes Haar an der Musik seiner frühen Soloplatten. Doch das Blatt hat sich gewendet. Heute wird der einst Geschmähte rehabilitiert. Manch einer feiert ihn sogar. Alle feiern seinen 75. Geburtstag, ich auch. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit einem Geburtstagsständchen für Paul McCartney, der am 18. Juli 1942 das Licht der Welt erblickte. Scheinwerferlicht sollte folgen, als vor 55 Jahren der damals 20-jährige Paul seinen ersten, vornehmlich von ihm geschriebenen Song gemeinsam mit seinen damaligen Freunden John, George und Ringo als erste Beatles-Single veröffentlichte. Love Me Do mit der Single-Rückseite P.S. I Love You, ebenfalls vornehmlich von Paul McCartney geschrieben, war der Startschuss für eine unvergleichliche Karriere, die in der Popgeschichte ohne Beispiel blieb und noch immer andauert. Heute, in den Tagen, wo man seinen 75. Geburtstag weltweit feiert, ist sein Renommee, ist seine Popularität größer als je zuvor. Diese Karriere war kein Selbstläufer und keine stetig ansteigende Erfolgsleiter. Es war eine long and winding road, teilweise auch ein steiniger Weg mit Klippen und Abstürzen. Seine ersten Soloplatten wurden, wie gesagt, von der Kritik negativ beurteilt, zum Teil fast verrissen. Sein erster großer abendfüllender Film, Give My Regards to Broad Street, war ein Debakel an der Kinokasse wie in den Filmbesprechungen, deren einhelliges Urteil man nur als Begräbnis erster Klasse bezeichnen konnte. Der Rosenkrieg im Scheidungsprozess mit seiner zweiten Ehefrau Heather Mills wirbelte damals viel schmutzige Wäsche auf und manch einer fragte sich, ob da was dran sein könnte an den schweren Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden und ob man sich vielleicht jahrelang ein falsches Bild von dem immer freundlich lächelnden Saubermann McCartney gemacht habe. Das ist alles lange her, vergessen, vergeben. Heute feiert man den strahlenden Helden der eigenen Jugend, den letzten Giganten aus den Zeiten der künstlerisch explodierenden Poprevolution der 60er Jahre. Man verneigt sich in Ehrfurcht vor dem reichsten, erfolgreichsten und in dieser Hinsicht auch einflussreichsten Popmusiker aller Zeiten. Und dies, auch wenn sein musikalisches Werk wahrlich nicht nur Bejubelswertes enthält. So hat er mal ohne Not die beiden ersten veröffentlichten Beatles-Songs, die, wie schon erwähnt, vornehmlich von ihm erdachten Love Me Do und P.S. I Love You, zusammengepanscht wie einen billigen Weinverschnitt und dann auch noch aufgebrezelt mit Disco-Bums. What had he done to his songs, man? Über die Qualität und den Sinn dieser Aufnahme kann man nun wahrlich geteilter Meinung sein. Den Mash-Up-Titel P.S. Love Me Do hatte Paul McCartney für sein Albumprojekt Return to Pepperland aufgenommen, um es zum 20-jährigen Jubiläum des Jahrhundertalbums Sgt. Pepper 1987 zu veröffentlichen. Zum Glück ist ihm begreiflich gemacht worden, dass er sich selbst zum Gespött aller Beatles-Fans machen würde, die das Sgt. Pepper-Album als Heiligtum verehren, wenn er die vorgesehenen Songs mit eher durchwachsener bis zweitklassiger Qualität zum Sgt. Pepper-Jubiläum tatsächlich veröffentlichen würde. Deshalb ist das ganze Albumprojekt in der Versenkung verschwunden. Aber diese merkwürdige Verwurstung von Love Me Do und P.S. I Love You zum Hybrid-Disco-Bastard P.S. Love Me Do Die spielte Paul live mit seiner Backing-Band während seiner World Tour von 1990. Der Live-Mitschnitt vom Konzert in Rio de Janeiro, aufgezeichnet am 21. April 1990, wurde als Rückseite der Single Birthday veröffentlicht, und zwar als besondere Widmung am 8. Oktober 1990. An diesem Tag hätte John Lennon seinen 50. Geburtstag feiern können. Hier geht es aber um den 75. Geburtstag von Paul McCartney und auch um die Fragen, was ist eigentlich passiert, dass der früher so hart kritisierte Paul heute rehabilitiert wird, dass also die früher verdammten Soloplatten der 70er Jahre heute mit einem Mal gelobt werden. Und ist Paul McCartney tatsächlich ein musikalisches Genie, wie er gerade jetzt zu seinem 75. Geburtstag allenthalben gepriesen wird? Ist zum Beispiel We Got Married aus dem Album Flowers in the Dirt ein genialer Popsong, wie ein Kritiker schrieb? Mal anhören. Was wie ein folkiger Gitarrensong beginnt, mit leicht zickigem Anschlag, abgleitend über alle Seiten hinweg, als wäre es ein Stück mexikanischer Touristenfolklore, endet als jatziger Progressive Poprock mit Pink Floyd'scher Soundästhetik. Das ist insgesamt ein veritabler Qualitätssong, nicht zuletzt dank des majestätischen, akkordischen Gitarrenriffs von David Gilmour und der bemerkenswerten, songdienlichen Improvisationen des Londoner Jazz-Trompeters Guy Barker in der Schlussphase des Songs. Mit leiser, zurückhaltender Stimme singt Paul die erste Strophe, die Erinnerungen an die frühe Liebesbeziehung zwischen John und Cynthia, John Lennons erste Ehefrau, wachruft, als sie noch Kunststudenten waren und nachmittags schnell nach Gelegenheiten suchten, um ungestört Liebe machen zu können. Going fast, coming soon, we made love in the afternoon. Paul erzählte, es war das erste Mal, dass ich von jemand gehört hatte, der Liebe nachmittags machte. Ich war damals 16 oder so und dachte, was, am Nachmittag? Irre, das ist ja wie in einem französischen Film. Ich war damals noch reichlich naiv. Der Songtext handelt natürlich vorwiegend von Pauls Ehe mit Linda, vom Auf und Ab, von Krisen und Glück und von einer letztlich starken Verbindung. Ich liebe die Dinge, die geschehen, wenn wir entdecken, wer wir wirklich sind und wofür wir leben. Liebe war alles, was wir immer gesucht haben und war alles, was wir hatten, singt Paul abgeklärt, im Zwischenteil erneut mit starker Melodik. Zum Ende der zweiten Wiederholung der Titelzeile We Got Married feiert er sein Bekenntnis zur Ehe in einer kunstvoll geformten, geradezu jubelnden Melodiephrase, natürlich zweistimmig. We got married. We got married. We got married, yeah. Im Outro mahnt er, dass eine Ehe keine Liebesmaschine sei und auf Dauer nur funktioniere, wenn man daran arbeitet. It's not just a loving machine. It doesn't work out if you don't work at it. Diese Erkenntnis posaunt Paul nicht mit erhobenem Zeigefinger hinaus, sondern verpackt diese Kernsätze in ein rhythmisch punktiertes Chorgewebe, das in das Arrangement eingebettet ist, ohne zu dominieren. Die melodischen Improvisationen des Jazz-Trompeters Guy Barker veredeln die musikalisch großartige Schlussphase, die als abschließender Höhepunkt viel zu früh ausgeblendet wird. Doch schon weit vorher beginnt der Song nach einer trägen Anfangsphase einen enormen emotionalen Schub zu entwickeln, ausgelöst durch die wirkmächtige Gitarrenarbeit von David Gilmour, der seine Pink Floyd-Qualitäten als Gestalter von klaren, mitreißenden Motiven und erhabenem Sound hier in einer einfachen und doch eindrucksvollen Rifffigur zelebriert. Wie er Pauls schlichtes Akkordmuster E-Moll, A-Moll, C klangvoll und figurativ gitarristisch ausführt, das ist hörenswert. Aber ist das ein genialer Song? Gegen Ende jedenfalls ganz großer Pop. Und das ist schon eine Menge. Going fast, coming soon. We made love in the afternoon. Found a flat after that. We got married. Working hard for the dream. Scoring goals with the other team. Times were bad, we were glad, we got married. Like the way you open up your hearts to each other. When you find
just as well. Love was all we ever wanted. It was all we ever had. Further on in the game, waiting up till the children came. Place your bets and no regrets. We got married. We got married. We got married, yeah.
We Got Married, ein gelungener Popsong aus Paul McCartneys Album Flowers in the Dirt, veröffentlicht im Juni 1989, damals sehr positiv beurteilt und aufgenommen, sowohl von den Kritikern wie auch vom Publikum. Zurück zur Eingangsfrage, warum Pauls Soloalben der frühen 70er Jahre damals von vielen Kritikern in Bausch und Bogen verdammt worden waren, heute aber plötzlich gelobt, teilweise sogar im höchsten Maße gepriesen werden. Nehmen wir das Beispiel Ram vom Mai 1971, veröffentlicht damals unter dem Duonamen Paul und Linda McCartney. Der Publikumserfolg des Albums war phänomenal und stand im krassen Gegensatz zum Urteil der Kritiker. Der Star-Rezensent des US-Magazins Rolling Stone, John Landau, vermisste, Zitat, Substanz und Zusammenhalt. Und er verstieg sich zu dem vernichtenden Urteil, das Album sei, Zitat, der Tiefpunkt im Zerfall der Rockmusik der 60er Jahre. Die negative Kritik an Ram hatte wahrscheinlich auch mit Pauls Sündenbock-Image zur damaligen Zeit zu tun. Er war es ja, der die Beatles verlassen und damit aufgelöst hatte. Und nicht minder schlimm, am 15. November 1971 verklagte er die drei Bandkollegen, um die geschäftlichen Beziehungen der Beatles aufzulösen. Er wollte nichts mehr mit der Beatles-eigenen Firma Apple und dessen Manager, dem dubiosen Alan Klein, zu tun haben. Dieser damals von vielen als ungeheuerlich empfundene Vorgang, die anderen drei Beatles zu verklagen, führte zu einem weiteren Absinken, wenn nicht gar zum freien Fall der Sympathiekurve von Paul McCartney, dessen ohnehin schon äußerst schlechtes Image vom egoistischen, raffgierigen Beatles-Zerstörer nun völlig am Boden lag. All dies dürfte auch bei vielen Medienvertretern keine geringe Rolle bei ihrer allgemeinen Beurteilung der Aktivitäten von Paul McCartney in jener Zeit gespielt haben. Mit großer Wahrscheinlichkeit wirkte sich Pauls negatives Image auch auf die Bewertungen des Albums Ram aus. Außerdem muss man bedenken, dass kurz zuvor einige inhaltlich substanzielle, tiefgehende Alben veröffentlicht worden waren, neben denen Ram eher oberflächlich wirken musste. Um sich das musikalische Umfeld bewusst zu machen, in das Ram hinein veröffentlicht wurde. Das aufsehenerregende Pink Floyd-Album Atom Heart Mother stand im November 1970 auf Platz 1 in den UK-Charts. Den gleichen Platz nahm im Dezember 1970 das hochgelobte Album Led Zeppelin III ein. Der britische Art-Rock erlebte seine erste Blütezeit Ende 1970 mit den Debütalben von Emerson, Lake & Palmer und Gentle Giant und mit der Genesis-LP Trespass. Der aufkommende Jazz-Rock ließ aufhorchen und so weiter. Neben all diesen musikalisch profilierten, inhaltlich ambitionierten Alben musste Ram verblassen. Dazu kam noch, dass George Harrisons Dreifachalbum All Things Must Pass vom November 1970 allgemein sehr positiv aufgenommen worden war und dass John Lennons Album Plastic Ono Band vom Dezember 1970 von der Kritik gefeiert wurde. Im direkten Vergleich mit Lennons seelentiefen, in schonungsloser Offenheit vorgetragenen Songs dieses authentisch und rau produzierten Urschrei-Albums schien Ram geradezu künstlich und fast seelenlos zu wirken. Die Kritikergemeinde jedenfalls stellte sich damals in großer Einmütigkeit gegen Paul. Und viele überhörten damals zum Beispiel das musikalisch komplex gebaute Kernstück des Albums Uncle Albert.
We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home. Thank you.
so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Albums Ram rümpften die Kritiker noch die Nase und kritisierten im musikalisch abwechslungsreich gestalteten Song Uncle Albert vor allem den Text, der sei Gaga, was man durchaus vertreten kann. Doch spätestens mit der Wiederveröffentlichung wurde das Album Ram von den meisten Kritikern in den Rezensionen gelobt, um nicht zu sagen bejubelt. Der Musikexpress Ausgabe Juli 2012 vergab die maximale Punktzahl und nannte Ram das Meisterwerk des Ehepaars Paul und Linda McCartney aus dem Jahre 1971. Auch der Rolling Stone bewertete die Remaster-Wiederveröffentlichung in der Ausgabe vom Juli 2012 mit der Höchstnote. Fast alle Wings-Alben mit der Ausnahme Band on the Run bekamen zum Zeitpunkt ihrer Erstveröffentlichung keine guten Kritiken und wurden zum Teil sehr viel schlechter geschrieben, als sie tatsächlich waren. Auch das wurde inzwischen zum Großteil revidiert. Vielleicht ist diese Umkehr in den Beurteilungen ein Hinweis auf den Leerlauf in vielen Bereichen der aktuellen Popmusik. Womöglich sind diese erstaunlichen Aufwertungen der früher kritisierten McCartney-Alben nur im Zusammenhang mit der Ödnis im heutigen Mainstream-Pop zu erklären. Und tatsächlich finden sich auch in den frühen, so arg gescholtenen Wings-Alben immer wieder ungewöhnliche Titel, die man Paul und Wings so kaum zugetraut hätte und die heutzutage geradezu progressiv wirken müssen. Davon gibt es gleich mehrere im letzten Wings-Album Back to the Egg vom Mai 1979, das ein kommerzieller Flop war und auch ein Misserfolg bei den Kritikern. Arrow Through Me, so heißt einer der ungewöhnlichsten McCartney-Songs im Repertoire der Wings, vom Pfeil durchbohrt. Nein, das scheint kein Pfeil von Amor, dem Gott der Liebe, gewesen zu sein, der ihn durchbohrte, im Gegenteil. Und auch die Musik klingt eher nach dem Gegenteil dessen, was man von ihm üblicherweise kennt und erwartet. Wollte sich Paul mit diesem Song neu erfinden? Gänzlich ohne Gitarre, sogar ohne seine Bassgitarre, ist Arrow Through Me instrumentiert. Stattdessen Fender Rhodes E-Piano und Synthesizer und schließlich nur noch Schlagzeug. Später kommt allerdings noch Bläser hinzu. Dieses reduzierte Instrumentarium wurde arrangiert und gespielt im Stile der jazzigen Elektro-Soul-Titel von Stevie Wonder aus jener Zeit. Im Text spricht Paul von sich als Verlierer, von einem Helden, der nicht tiefer hätte stürzen können. You wouldn't have found a more down hero. Hätte sie ihn mit einem Pfeil durchbohrt, wäre es für ihn nicht schlimmer gewesen als das, was er durch ihre Zurückweisung hätte erleiden müssen. So hadert er mit ihr und seinem Schicksal gleich in der ersten Strophe. Das kommende Unheil im Textinhalt deutete sich schon in den ersten Takten an, mit Oktavtönen des E-Pianos, die in Halbtonschritten erst aufwärts, dann chromatisch abwärts verlaufen, was eher düster als freundlich klingt. Die Melodie der Strophen klingt für McCartney-Verhältnisse extrem schräg und sperrig. Nach etwa 1,5 Minuten beginnt zum ersten Mal das Bläserthema, das melodisch und harmonisch zum jatzigsten und gleichzeitig kniffligsten und reibungsvollsten gehört, was Paul McCartney je komponiert hat. Nur einen Halbton voneinander entfernt liegen die beiden Grundakkorde des Bläserthemas, dessen Melodik äußerst raffiniert und kompliziert konstruiert ist. Der gemeine Beatle-Fan wird beim Nachpfeifen dieser Kunstmelodie sehr schnell an seine Grenzen stoßen. Ob sich Paul hier also tatsächlich neu erfinden wollte? Die komplexe Musik ist jedenfalls alles andere als locker leichter Poprock und der Text hat nichts Süßliches, romantisch-optimistisches, wie man es üblicherweise von ihm kennt. Nein, dieses artifizielle Songkonstrukt hat nichts mit dem üblichen McCartney-Stil zu tun. Ziemlich schräg, aber markant und gut und stammt aus dem Jahre 1979.
Would have
Nicht nur die Tatsache, dass ausgerechnet dieser Titel Arrow Through Me, einer der musikalisch anspruchsvollsten Songs des Albums, als Single ausgekoppelt wurde, war ebenso mutig wie verblüffend. Auch der Textinhalt des Songs konnte ihn Erstaunen versetzen. Schließlich singt hier Paul von einer Zurückweisung, die er als so schmerzlich beschreibt, dass er zu dem starken Bild von einem Pfeil, der ihn durchbohrt habe, greift. Weil er von einem Baby als Verursacher singt, denkt man natürlich unwillkürlich an eine unglückliche Liebesgeschichte zu einer Frau. Auch die Aufforderung zu einem Sinneswandel, Come on, bring your love, scheint sich nur an jene Lady wenden zu können, die ihm da die kalte Schulter zeigte. Doch der Wings-Schlagzeuger Steve Holley gab ein Statement ab, das eine ganz andere Interpretation zulässt. Könnte das Frustgefühl durch die Zurückweisung von einer ganz anderen, aber sehr konkreten Person ausgelöst worden sein? Steve Holley gab zu Protokoll, es war an dem Morgen, als wir Arrow Through Me aufnahmen. Die Nacht davor war besonders lang gewesen und zum einzigen Mal sprach er darüber, nicht über die Beziehung, sondern es war mehr so ein Gefühl, das ich hatte, dass er diese Nähe vermisste. Ich dachte, mein Gott, er vermisst John. Das war ein Riesenloch in seinem Leben. Und tatsächlich fühlte sich Paul ja von John verletzt und zurückgewiesen, weil es plötzlich nur noch Yoko Ono in Johns Leben gab und die langjährige Beziehung zwischen Paul und John mit einem Mal von John aufgekündigt worden war. Die enge Verbindung zwischen beiden war aufgelöst, aber der grundsätzliche Bezug und die Zuneigung füreinander blieb weiter bestehen, von Pauls Seite auch über Johns Tod hinaus. Wohl der wichtigste Song des Albums Tug of War von 1982, vielleicht einer der tiefsten Songs, die Paul je gelungen ist, widmet sich seinem ermordeten Freund, formuliert sehr sensibel seine Empfindungen und das nicht immer einfache Verhältnis zwischen den beiden Jugendfreunden, Partnern und kreativen Konkurrenten. Mit einfachen, aber stimmigen und ehrlichen Worten, vorgetragen mit kitschfreiem, aber gefühlsstarkem gesanglichem Ausdruck, bekennt sich Paul zu seiner tiefen Zuneigung, die ihn immer mit John verband, auch wenn es zwischen den beiden Freunden und Kontrahenten Auseinandersetzungen und Zerwürfnisse gab. Der Songtext ist eine Art fiktives Gespräch mit John, festgehalten in der Form eines sehr persönlichen Briefes. Und wenn ich sagen würde, dass ich dich wirklich gut gekannt habe, wie würde deine Antwort ausfallen, wenn du heute hier wärst? So wie ich dich kenne, hättest du sicher gelacht und gesagt, dass uns Welten voneinander trennen würden. Paul reflektiert sensibel die Art und Weise, wie John und er miteinander umgegangen sind, was sie verband und was sie trennte und wie ihre Zuneigung zueinander oft hinter einem Schutzschild aus Ruppigkeit und Spott verborgen wurde. Eine weitere Kernbotschaft des Textes findet sich in den letzten Zeilen des Zwischenteils, wenn Paul davon singt, dass sie trotz aller Probleme immer wieder miteinander singen konnten. Mit einem ehrlichen Bekenntnis im letzten Vers lässt Paul keinerlei Zweifel an seiner starken emotionalen Verbindung zu John. Und wenn ich sage, ich habe dich wirklich geliebt und war froh für die Zeit mit dir, dann warst du heute hier, denn du warst in meinem Lied. Dass Paul und George Martin mit einem Streichquartett und einer Akustikgitarre ganz bewusst das gleiche Arrangement wählten wie bei Pauls berühmtester Beatles-Ballade Yesterday, kann als weiterer Beweis der Zuneigung und Wertschätzung für John verstanden werden. Auch die musikalische Umsetzung seines feinfühligen Textes ist Paul ausgesprochen gut gelungen. Die Ausstrahlung und Melodieführung wechselt zwischen traurigen, nachdenklichen und freundlichen Empfindungen. Und wenn es keine Worte mehr gibt, das schmerzliche Gefühl auszudrücken, dann müssen textlose Lautsilben helfen, das Unsagbare spürbar zu machen. Die U-Silben, im Falsett gesungen und in drei Ganztonschritten absteigend, gehören zu den anrührendsten Passagen des Songs. Mit Here Today hat Paul für John ein kleines Kunstwerk geschrieben, ein trauerndes Lied, das Zuneigung und Dankbarkeit gleichermaßen ausdrückt.
And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today.
as for me, I still remember how it was before. And I am holding back the tears no more. Ooh, I love you. Ooh.
Paul McCartneys berühmter und ergreifender Song Here Today über die Beziehung und über die Zuneigung zu seinem ermordeten Freund und langjährigen kreativen Partner John Lennon erschien 1982 im allgemein hochgelobten Album Tug of War. Die eingangs gestellte Frage, ob Paul McCartney ein Pop-Genie ist, wird derzeit in manchen Elogen zu seinem 75. Geburtstag eindeutig bejaht. Tatsächlich kann man dem Musiker Paul McCartney durchaus genialische Züge attestieren, vor allem was seine Fähigkeiten als kreativer Songschreiber angeht. Das gilt im Besonderen für seine im Pop fast unerreichte Gabe, Melodien von außergewöhnlicher Attraktivität, kunstvoller Form und besonderer Schönheit scheinbar aus dem Ärmel schütteln zu können. Und nicht zuletzt, was sein Gespür für eine emotionalisierend wirkungsvolle, oft differenziert ausgestaltete Harmonik betrifft und, nicht zu vergessen, sein Talent für klanglich reizvolle, breitenwirksame Arrangements. Nicht nur sein musikalischer Einfallsreichtum scheint schier unerschöpflich zu sein, auch sein stilistisches Repertoire kennt kaum Grenzen. Wer sonst im aktuellen Pop kann eine solche Bandbreite an souverän verarbeiteten, höchst unterschiedlichen Genres aufweisen? Von primitiveren Beatschlagern bis differenzierter Songkunst, von lärmendem Powerpop bis subtiler Bildungsbürgerklassik, von sentimentalen Balladen bis avantgardistischen Soundexperimenten, von urigem Bluesrock bis überkantitelter Vaudeville-Revue, von Rock'n'Roll bis Ballettmusik, von pulsierendem Dancefloor bis meditativem Klangtableau, von minimalistischer Kargheit bis orchestraler Opulenz. Auch im Bereich der bildenden Kunst beschäftigt er sich kreativ, häufig mit abstrakter Malerei, hin und wieder auch mal mit Objektkunst und Skulpturen. Er hat ein Kinderbuch mitgeschrieben und diverse animierte Kurzfilme produziert. Und er, der Vielbegabte, der noch immer Herausforderungen sucht, er war und ist immer wieder für eine Überraschung gut. So veröffentlichte er zum Beispiel im Jahre 2000 das experimentelle Album Liverpool Sound Collage, das keine Songs enthielt, sondern, wie es der Titel schon ausdrückte, avantgardistische Klangcollagen aus Interviewfetzen, Straßengeräuschen, Schnipsel von Studiounterhaltungen aufgenommen bei Plattensessions der Beatles und verfremdet bearbeiteten Musikstücken unterschiedlicher Herkunft. Teilweise klingt das sehr wild bis bizarr.
Warm baby got a buster's face.
George is tuned up.
Who's
not on? Yeah, George.
Jesus, I love the song anyway.
It's so useful.
Well, Dave, it's only
beginning. I feel it.
Put off the lid and Zion.
Und immer wieder gelangen und gelingen ihm außergewöhnliche Songs, die zumindest in Nuancen neue Sichtweisen auf Paul McCartneys Musikschaffen ermöglichen. Im Album Memory Almost Full vom Juni 2007 findet sich der klanglich höchst dramatisch und gleichzeitig hymnisch wirkende Song House of Wax mit überraschenden Harmoniewechseln und ausgedehnten, teils sperrigen Gitarrensoli und einem poetischen, surrealen Text. Im Refrain heißt es: Verborgen im Hof unter der Mauer, tief begraben unter tausenden Schichten, liegt die Antwort auf alles. Ein Blitz trifft das Haus aus Wachs, was immer damit gemeint ist. Das ist ein dunkler Song mit apokalyptischen Sprachbildern von schreienden Frauen verrückt vor Angst. Und doch steigert sich die Musik zum Ende des Refrains immer wieder in eine Art von beschwörender Hoffnung. Gleich zu Beginn setzen erdenschwere Klavierakkorde emotionsgeladene Akzente.
Thank you.
House of Wax, ein beeindruckender Song, in der Abmischung leider etwas überstark komprimiert, aus dem Album Memory Almost Full von 2007. In gelingenden Fällen darf man Paul McCartney als begnadeten, wenn nicht gar genialen Songschreiber bezeichnen. Die allermeisten seiner selbstgeschriebenen und erst recht die gemeinsam mit John Lennon verfassten Beatles-Songs gehören im Songbook der Popgeschichte zu den herausragenden Exponaten und werden dies wohl auch überdauernd bleiben. Und wer weiß, was Paul McCartney künftig noch hinzufügen wird zum Kanon der populären Musik. Auf jeden Fall liegt bereits ein imponierender Werkkatalog vor, der in der Pophistorie ohne Beispiel ist, ein Riesenrepertoire aus Paul McCartneys jahrzehntelanger, überwiegend beeindruckender Musikproduktion. Und wie man hört, arbeitet er bereits seit einem knappen Jahr an einem neuen Album. Der aktuellste Song von Paul McCartney ist seine Titelmusik In the Blink of an Eye, geschrieben für das im November 2016 veröffentlichte Soundtrack-Album zum Kinofilm Ethel and Ernest. Es ist ein typischer Filmmusiktitel mit sehr gefühligen Streichern und einem Klavierthema, das ein wenig an Kinderlieder erinnert. Nach einem knapp einminütigen, etwas schmalzigen instrumentalen Intro singt Paul, wie man ihn kennt, im Stile seiner altvertrauten, etwas rührseligen Balladen.
I can see your shadow underneath the moon. Maybe a winter cloudburst heading this way soon. Heading this way soon. In the blink of an eye, many songs have been sung, many lives have gone by. We will never give up, we will hold on to love with no reason to cry.
In the Blink of an Eye vom November 2016 ist der aktuellste Song, den es von Paul McCartney gibt. Es ist mit Sicherheit nicht einer seiner besten. Seinen allerersten Song schrieb er als 14-Jähriger Ende 1956, Anfang 1957, wenige Monate bevor es zur historischen ersten Begegnung zwischen ihm und John Lennon kam, genau am 6. Juli 1957, was auch als 60-jähriges Jubiläum jetzt zu feiern wäre. Pauls erster Song hatte wohl unbewusst mit dem Tod seiner Mutter zu tun, wenn er sang »I lost my little girl«, was ein Ausspruch seines Vaters Jim am Grab von Mary McCartney gewesen sein soll.
Well, I woke up late this morning, my head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. Oh, oh, oh.
Buddy Holly lässt schön grüßen. Im Album Unplugged The official bootleg war zum ersten Mal I Lost My Little Girl zu hören, der allererste Song, den Paul als 14-Jähriger geschrieben hatte. Zu seinem 75. Geburtstag wird nun sehr viel über ihn geschrieben und veröffentlicht, neue Bücher, alte Bücher in aktualisierter Auflage. Auch eine Mediabox ist dabei mit 5 Hörbuch-CDs und 2 Büchern mit insgesamt über 700 Seiten Titel Paul McCartney, Yesterday und Heute, eine Hommage in Songs, Worten und Texten. Aus dieser umfangreichen Hörbuchbox, die ich mit Freunden zusammen erarbeitet habe, hier nun ein kurzer Ausschnitt, mit dem diese kleine Feierstunde zum 75. Geburtstag von Paul McCartney im Kramladen von und mit Volker Rebell zu Ende geht.
And they were all based on real things. But I mean, whereas there was a barber called, what was he called, Bialetti? Something like that. Little barber, I think he's still there actually in Penny Lane. And he had these pictures of haircuts in his windows. A barber showing photographs like it's an exhibition.
Der Text basiert aber auf realen Dingen. Es gab einen Friseur namens Bialetti oder so. Ich glaube, den gibt's da immer noch. Er hatte Bilder von Frisuren in seinem Fenster. Daraus wurde ein Friseur, der Fotos zeigt wie in einer Ausstellung.
It was all just twisting it to a little bit slightly more artsy angle. The nurse who's selling poppies from a tray, which she thinks she feels as if she's in a play, but she is anyway. All that sort of stuff was all the little sort of trippy little things we were trying to get in.
Das Ganze bekam dadurch eine künstlerische Note, wie die Krankenschwester, die Klatschmohnblumen auf einem Tablett verkauft und sich dabei wie in einem Theaterstück vorkommt, was es ja auch ist. Das waren solche verrückten Ideen, die wir in unseren Songs unterbringen wollten.
Paul spricht hier von wir und unseren Songs. Das ist in diesem Fall natürlich Pluralis Majestatis, denn er ganz alleine hatte Penny Lane geschrieben und hob das auch immer wieder hervor. Aber keine Frage, Penny Lane ist eine der herausragenden Songkompositionen der Popgeschichte. Der ständige Tonartwechsel zwischen dem H-Dur der Strophen und dem A-Dur des Refrains, wobei zum Abschluss auch der letzte Refrain in H-Dur steht, ist zwar schon clever umgesetzt, obwohl das Arbeiten mit verschiedenen Tonarten zum damaligen Zeitpunkt für Paul schon fast zum normalen kompositorischen Rüstzeug gehört. Doch eine außergewöhnlich raffinierte und überraschende Harmoniefolge gelingt ihm bei den Songzeilen
Of every hat he's had the pleasure to know and all the people that come and go.
Hier wechselt er von H-Dur auf H-Moll 7, danach kühnerweise und spannungsvoll auf H-Moll 6 und schließlich nochmals spannungssteigend auf G-Dur.
H-Dur. Of every hand he's had the pleasure to know. H-Moll 7 and all the people, H-Moll 6 that come and go. G-Dur. Stop and say hello, Fis-Dur.
Diese Akkordwechsel gehören zu Pauls brillantesten Glanztaten in seiner Entwicklung als Songkomponist. Auch der Ideenreichtum in Arrangementdetails geht auf seine Kappe. Von der Glocke des Feuerwehrmanns bis zum virtuosen Solo der Bach-Trompete, dessen Melodie der notenunkundige Paul dem Arrangeur George Martin Ton für Ton vorgesungen hatte. Über die Bedeutung und herausragende Wirkung von Penny Lane schrieb der Musikkritiker Ian MacDonald:
Jeder, der das Pech hatte, 1966, 67 nicht zwischen 14 und 30 Jahre alt gewesen zu sein, wird nie nachempfinden können, wie spannend die Populärkultur dieser Jahre war. Alles war durchdrungen von einem sonnigen Optimismus und die Möglichkeiten schienen unbegrenzt. Mit seiner Vision des blauen Himmels über den Vorstädten und seiner grenzenlos zuversichtlichen Kraft bringt Penny Lane den Geist dieser Zeit perfekter auf den Punkt als jedes andere Produkt aus der Mitte der 60er Jahre.
Tatsächlich entwickelt der Song einen ungeheuren Sog, eine beflügelnde Energie mit einer Spur kindlicher Naivität und fröhlicher Ausgelassenheit und einer Riesenportion erwachsener Cleverness und handwerklichem Können. Der Song explodiert geradezu vor Lebensfreude, Fantasie und unbändiger Musikalität.